Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn. Liebe Gemeinde, von Gott etwas erwarten, das gehört zum Geheimnis der Adventzeit. Wenn wir uns festlich auf Weihnachten vorbereiten und heute auch mit dem Weihnachtsmittagstisch ins Lutherhaus einladen, dann fühlen wir uns miteinander verbunden und es wächst die Freude unter uns. Der Wochenspruch aus Jesaja lautet: Bereitet dem Herrn den Weg, denn siehe, der Herr kommt gewaltig. Dieses Wort, das damals den Auszug aus der Gefangenschaft Israels in Babylon und die Rückkehr nach Jerusalem anzeigen sollte, mag uns leiten. Wir kommen von der Ankunft Jesu her, die wir zu Weihnachten alljährlich bedenken. Und wir gehen auf seine Wiederkunft zu, damit Gottes Reich unter uns sichtbar wird. Gerechtigkeit und Frieden werden dann einziehen für immer. Indem wir Gott und sein Kommen erwarten, verändert sich unser Leben. Und wir beginnen neu zu fragen, wie er uns haben will. Dazu segne Gott unsere Gemeinschaft in diesem Gottesdienst. Und wir beten den Psalm 85 im Wechsel, das ist die Nummer 736,1 im Gesangbuch.
Herr, du bist vormals gnädig gewesen deinem Lande und hast erlöst die Gefangenen Jakobs. Der du vormals hast all deinen Zorn fahren lassen und dich abgewandt von der Glut deines Zornes. Willst du denn ewig über uns zürnen und deinen Zorn walten lassen für und für? Herr, erweise uns deine Gnade und gib uns dein Heil. Vater, die drei Lichter auf dem Adventskranz erzählen davon, dass das Kommen deines Sohnes nahe ist, als Kind in der Krippe und als wiederkommender Herr. Aber was sind das für armselige Lichter? Sie allein können diese Kirche nicht hell machen, geschweige denn die Welt. Herr, unser Glaube, unsere Liebe und unsere Hoffnung sind wie diese Lichter. Vielleicht kommen sie ins Flackern. Wie schnell verlieren wir den Mut. Wir sind versucht, uns anzupassen an das, was vor dir keinen Bestand hat. und haben so wenig Kraft, etwas auszurichten gegen die viele Dunkelheit und Not. Herr, lass uns ein Licht aufgehen durch dein Kommen, das helle strahlt und nicht verlöscht, weil du das Licht der Welt bist, das auch uns heimleuchten will zu dir. Amen. Herr, alles Leben kommt von dir, denn ohne dich sind wir tot. Weil du kommen willst, dürfen wir dir entgegengehen. Mach uns dazu bereit, indem du uns Wege der Umkehr zeigst. Führe uns aus der Anpassung in den Gehorsam deiner dich liebenden Kinder. Durch Jesus Christus, deinen lieben Sohn und unseren Bruder, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit.
Wie bei Matthäus im 11. Kapitel. Als Johannes im Gefängnis von den Werken Christi hörte, sandte er seine Jünger und ließ ihn fragen: Bist du es, der da kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Geht hin und sagt Johannes wieder, was ihr hört und seht. Blinde sehen und Lahme gehen. Aussätzige werden rein und Taube hören. Tote stehen auf. Und Armen wird das Evangelium gepredigt. Und selig ist, wer sich nicht an mir ärgert. Halleluja! 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 Der Herr ist gnädig und gerecht, und unser Gott ist barmherzig. Halleluja! Halleluja! Halleluja!
Lasst uns miteinander unseren christlichen Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters, von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Liebe Gemeinde, ein Schreiben ist angekommen. Als Absender zeichnet verantwortlich Johannes, wohnhaft auf der Insel Patmos vor Kleinasien. Er wohnt dort zwar, aber er ist in Haft. Patmos ist nämlich eine Gefängnisinsel. Dorthin werden im Römischen Reich jene verbannt, die den Behörden ein Dorn im Auge sind. Kriminelle, aber nicht nur. Auch eben Leute, die religiös auffällig geworden sind. Besonders häufig werden die Christen im Römischen Reich religiös auffällig. Etliche von ihnen weigern sich, den Kaiser als Gott zu verehren. So offenbar auch Johannes, der sitzt deshalb auf Patmos, dem Alcatraz der Antike, fest. Auf einer Gefängnisinsel ist der Blick beschränkt, doch Johannes kann seinen Blick auch in die Weite lenken, denn ein anderer spricht in Visionen durch ihn und der trägt ihm auf, das niederzuschreiben, was der Geist des auferstandenen Christus den Gemeinden zu sagen hat. So entstehen 7 Sendschreiben an christliche Gemeinden in Asien. Ein Abgesandter von jeder dieser 7 Gemeinden ist auf die Insel Patmos gelangt. Immerhin kann Johannes Besuch empfangen. Und auch der Abgeordnete aus Sardes ist gekommen. Sardes, diese Stadt, liegt keine 100 Kilometer östlich vom heutigen Izmir in der Türkei entfernt. Wie die anderen Boten hat auch jener aus Sardes das für seine Gemeinde bestimmte Schreiben mitgenommen. Hören wir jetzt, was in diesem Schreiben steht, aus dem Buch der Offenbarung, Kapitel 3, die Verse 1 bis 6. Und dem Engel, das meint dem Gemeindevorsteher hier, dem Engel der Gemeinde in Sardes schreibe, das sagt, der die 7 Geister Gottes hat und die 7 Sterne: Ich kenne deine Werke. Du hast den Namen, dass du lebst und bist tot. Werde wach und stärke das andere, das sterben will, denn ich habe deine Werke nicht als vollkommen befunden vor meinem Gott. So denke nun daran, wie du empfangen und gehört hast, und halte es fest und tue Buße. Wenn du aber nicht wachen wirst, werde ich kommen wie ein Dieb. Du wirst nicht wissen, zu welcher Stunde ich über dich kommen werde. Aber du hast einige in Sardes, die ihre Kleider nicht besudelt haben, die werden mit mir eingehen in weißen Kleidern, denn sie sind's wert. Wer überwindet, der soll mit weißen Kleidern angetan werden, und ich werde seinen Namen nicht austilgen aus dem Buch des Lebens, und ich will seinen Namen bekennen vor meinem Vater und vor seinen Engeln. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Soweit unser Text. Da gab es wohl etliche in der christlichen Gemeinde zu Sardes, die sich sehr angepasst hatten. Sie haben eben den Kaiserkult einfach mitgemacht. Sie sind vor dem Standbild des Kaisers zu Rom niedergefallen. Und Johannes sagt, damit haben sie buchstäblich ihre Kleider besudelt. Aber da sind in der Gemeinde zu Sardes auch jene, die standhaft dagegen gehalten haben. Ihnen wird zugesagt, wer überwindet, der soll mit weißen Kleidern angetan werden, und ich werde seinen Namen nicht austilgen aus dem Buch des Lebens. Wir müssen uns vorstellen, es herrscht eine Zeit, in der der Glaube wirklich eine Probe darstellt, wo viele wegen ihres Glaubens in den Tod gegangen sind. Für den christlichen Glauben, das eigene Leben zu gefährden, ist heutzutage ja immer noch verbreitet. Ich habe in unserer Gemeinde im Sommer letzten Jahres einen jungen Iraner getauft, ursprünglich Muslim. Wollte er in seinem Heimatland Christ werden und sich taufen lassen. Doch für Muslime steht im Iran darauf die Todesstrafe.
Er kam nach Deutschland und klar war für ihn, dass er nach der Taufe nicht mehr in den Iran zurückkehren kann. Seine Familie hat er dort gelassen. Oder unter uns im Lichtblick ist fast täglich eine ägyptische Familie, die Großmutter, die Eltern, zwei Töchter, sie sind Kopten und um ihres Glaubens willen von den Muslimbrüdern in Ägypten bedroht worden, sind dann ins Asyl zu uns geflüchtet. So erfahren die Christen, gerade in vielen muslimisch geprägten Ländern zurzeit, Benachteiligung oder auch sogar Verfolgung. Bei uns ist das, sagen wir schnell, Gott sei Dank anders. Zwar mag hierzulande der christliche Glaube vielen gleichgültig sein, auch mag es so manche Anfeindung geben, doch wegen seines Glaubens muss kein Christ hierzulande um Leib und Leben fürchten. Und doch wird dieser Satz am Ende des Textes laut: Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Vielleicht gibt es ja eine Brücke des Verstehens über 1900 Jahre hinweg zwischen dem, was der Gemeinde in Sardes verkündigt wird, und uns heute, die wir hier in Iserlohn leben. Ich stelle mir vor, wie Gott sich diese beiden Gemeinden in Sardes und in Iserlohn anschaut, und vor meinem inneren Auge erscheint es wie ein Traum vom Ende der Welt, wo ein Mensch vor dem Gericht Gottes erscheint und sagt: Siehe, Herr, ich habe deine Gebote beachtet. Ich habe nichts Unrechtes, Böses oder Zerstörerisches getan. Herr, meine Hände sind rein. Und Gott antwortet: Ohne Zweifel, doch sie sind auch leer. Blicken wir also auf die Gemeinde in Sardes, um durch diese Perspektive herauszufinden, worin sie uns vielleicht gleicht und was die Botschaft Gottes sein kann, die dann nicht nur an sie, sondern vielleicht auch an uns gerichtet ist. Dazu muss ich Ihnen ein bisschen die Stadt Sardes vorstellen. Ich vermute, Sie waren alle noch nie da, und wenn Sie da waren, dann jedenfalls nicht vor 1900 Jahren. Sardes war die Hauptstadt des Königreichs Lydien gewesen, und einige Jahrhunderte zuvor war ihr letzter König der, den man Krösus nannte. Und das ist fast so was wie ein geflügeltes Wort geworden, so sagenhaft reich wie ein Krösus zu sein. Sein Reich ging übrigens unter, als er das Orakel von Delphi missverstand, wonach er mit einem Kriegszug gegen Persien ein großes Reich zerstören würde. Er ahnte nur nicht, dass damit sein eigenes Reich gemeint war. Sardes. Diese Stadt war eigentlich ein Doppelzentrum, die Neustadt unten vor der Stadtmauer und die Altstadt auf einem kaum einnehmbaren Felsen. Nur durch ihre Sorglosigkeit, weil sie nämlich keine Wachen aufgestellt hatten, konnte der Perserkönig Kyros diese Altstadt von Sardes erobern. Und um sich gegen spätere Rebellionsbestrebungen zu schützen, ordnete der Perserkönig Kyros an, dass alle in der Stadt hohe Schauspielerschuhe tragen müssten, dass die Söhne statt Sport und Waffengebrauch, was ja gefährlich werden kann, stattdessen Leierspiel, singen und tanzen zu lernen hätten. So wurde Sardes eine sehr gepflegte, aber nicht sehr kämpferische Stadt. Unter den Nachfolgern Alexanders des Großen wurde die Stadt übrigens noch einmal erobert, als waghalsige Truppen des Griechenkönigs die Felsen erkletterten. Und sie ahnen das schon, wieder mal hatten die Bewohner gemeint, sie brauchten keine Wachen aufzustellen. Zur Zeit der Offenbarung des Johannes war Sardes immer noch eine reiche Stadt. Es wurden sogar Edelsteine nach ihr benannt. Und als sie im Jahre 17 nach Christus das Opfer eines schweren Erdbebens wurde, hat der Kaiser Tiberius die ungeheure Summe von 10 Millionen Sesterzen für den Wiederaufbau der Stadt gegeben. So erholte sich die Stadt rasch, und sie wurde zum Zentrum des Wollwarenhandels. Man sprach sogar davon, dass die Wollfärberei in Sardes erfunden worden ist. Und in dieser Stadt Sardes gab es nun eine christliche Gemeinde. Sie war nicht durch inneren Parteienstreit zerrissen, wie wir das von Korinth kennen, noch von außen direkt bedroht durch die Christenverfolgungen unter Kaiser Domitian. Sie war eher so etwas wie eine etablierte Gemeinde. Sie hatte einen Platz im öffentlichen Leben. Sie hatte das Wohlwollen der Bürger, weil diese Gemeinde fiel nicht irgendwie aus dem Rahmen. Sie hatte sich gut angepasst. Vielleicht hatte das aber auch bewirkt, dass ihre Botschaft nicht mehr so stark zur Geltung kam. Man sagte sich in dieser Stadt, dass man ein guter Christ ist und deshalb auch ein guter Bürger. Und ehe man sich's versah, ließ sich der Satz auch umdrehen. Man ist ein guter Bürger und deshalb auch ein guter Christ. Ich weiß nicht, was Sie denken, wenn Sie solche Geschichten über Sardes hören. Ich habe mich mal gefragt, gibt's vielleicht Parallelen zwischen Sardes und Iserlohn? Die Stadt auf dem Berg, Iserlohn, ehemals mit Mauern befestigt und die Bauernschaft unten im Tal davor gelagert. Geplündert wurde Iserlohn im Dreißigjährigen Krieg, als auch hier die Mauern erstürmt wurden. Statt eines Erdbebens gab es in der Stadt zahlreiche Feuersbrünste. Es gab hier wie dort einen aufblühenden Handel, bei uns unter der Hanse, in Sardes unter römischer Herrschaft. In Iserlohn gab es Draht, Nadeln und Schreibfedern und natürlich auch nicht zu vergessen die Panzerhemdenproduktion, während Sardes die Wollfärberei anzubieten hatte. Manche Krösusse bei uns wohnten im 19. Jahrhundert auf dem Tirol, wie alte Stadtbilder zeigen. Und auch unsere Stadt rühmte sich mit Beginn der Industrialisierung etwas Besonderes zu sein, etwa um 1840 mehr Einwohner als Dortmund zu haben. Auch Kultur gab es in Sardes und gibt es bei uns, von bildender Kunst und natürlich Konzerte, die oberste Stadtkirche, ein Wahrzeichen unserer Stadt mit dem ältesten Stadtwappen in ihr, unsere Versöhnungskirchengemeinde im Herzen dieser Stadt ist auch dafür bekannt, viele Angebote zu machen, dass anerkannte und geachtete Bürger in ihr leben und genauso wie in den Institutionen der Kommune wirken und sich einbringen. Das alles zeigt, dass man diese Stadt Sardes und diese Stadt Iserlohn schon einmal aufeinander beziehen kann. Ob es etwas gibt, was diese Stadt Sardes und diese Stadt Iserlohn verbindet. Vielleicht könnte man sogar so frech sein und sagen, es würde sich anbieten, eine Städtepartnerschaft ins Leben zu rufen, wenn da nicht eben dieser harte Satz Christi noch im Raum stünde. Dieser Satz, der da lautet, ich kenne deine Werke, du hast den Namen, dass du lebst und du bist tot. Kein so schöner Satz. Und dennoch denke ich, die nachdenklichen und kritischen Leute werden sich in Sardes wahrscheinlich gegen den Satz nicht gesträubt haben. Und nachdenkliche und kritische Leute gibt es natürlich in unserer Stadt auch. Viele junge Menschen sind darunter. Etliche von ihnen suchen in der Religion nach einer Beheimatung, die sie tragen und stützen kann für ihr Leben. Aber sie finden bisher nicht Zugang zu unseren Gottesdiensten. Und wir, was sollen wir dazu sagen? Ihr Lieben, schaut euch doch selber mal in unseren Kirchenbänken um. Sie sind, das freut jeden Prediger und mich natürlich auch, gut gefüllt, prima. Aber ehrlich gesagt, es sind zumeist die gleichen Gesichter. Auf der einen Seite ist das gut, dass Menschen, wie wir es sind, hier an diesem Ort Heimat gefunden haben. Aber könnte es sein, dass wir allzu sehr unter uns bleiben? Dass es vielleicht sogar gar keine neuen Kontakte mehr braucht, weil wir schon so viele untereinander haben, dass wir uns dann auch schnell genug sind? Ich habe einen Menschen befragt, der von außen gekommen ist, wie er uns als Gemeinde erlebt. Und ich bekam zur Antwort, man wird hier in dieser Gemeinde herzlich aufgenommen. Aber dann spürt man, wenn man nicht voll einsteigt und auch gleich irgendwo mitarbeitet, dass man dann draußen vorbleibt. Da ist man zum Beispiel beim Tischlein Deck dich dabei, unserer Aktion, wo man in Wohnungen einlädt, sodass Menschen der Gemeinde sich begegnen. Aber nachher gibt es nicht einmal noch einen Telefonkontakt nach einem schönen Abend. Oder man kommt zum Gottesdienst und geht ins Kirchcafé in der Hoffnung, ein Mensch würde dich vielleicht zum Mittagessen einladen, aber du bleibst allein. Es gäbe auch zu wenig Angebote für Menschen, die nicht als erstes eine Bibelarbeit suchen, sondern einfach Gemeinschaft und Kontakt, aus dem heraus sich vielleicht Freundschaften entwickeln könnten über die Generationen hinweg. Soweit diese Stimme. Andere wünschen sich, dass wir noch mehr miteinander solidarisch sein möchten mit denen, die in Not sind. Der Lichtblick, der Checkpoint, das Lutherhaus, da draußen, sie liegen nebeneinander, aber die Hemmschwellen zur Begegnung sind immer noch da. Wo sind die Orte der Begegnung? Wo geschieht das? Das Einlassen auf den, der anders ist als ich und doch genauso bedürftig nach Nähe und Wertschätzung wie jede und jeder von uns. Und wo setzen wir uns miteinander ein gegen das Unrecht in der Welt? Das Brot für die Welt müsste anders verteilt werden, sagen sie. Sind es nicht immer nur Einzelne, die sich stark machen für die Not im Kongo oder in Nowotscherkassk oder gegenwärtig auf den Philippinen nach dem schrecklichen Taifun? Ihr Lieben, was soll man sagen angesichts dieser kritischen Fragen? Was könnte denn helfen? Unser Sendschreiben hat eine Antwort. Es antwortet so. Es sagt, werde wach. Werde wach und stärke das andere, das sterben will. Offenbar ist es nicht zu spät für eine tatsächliche Lebendigkeit der christlichen Gemeinde. Das war in Sardes nicht zu spät. Und bei uns auch nicht. Der Weg dazu ist dieser. So denke nun daran, wie du empfangen und gehört hast und halte es fest. Empfangen und gehört. In einer christlichen Gemeinde gibt es immer Menschen, die das Empfangene und Gehörte festhalten. Sie verstehen, dass sie aus Anfängen leben, die sie nicht geschaffen haben. Aber du hast einige in Sardes, sagt das Sendschreiben, die ihre Kleider nicht besudelt haben. Die werden einhergehen in weißen Kleidern. Sie sind es wert. Wisst ihr, viele Leute in Sardes waren ja Wollfärber. Sie kannten sich mit Stoffen aus, die man färbt. Und jeder Stoff, mit dem wir unsere Körper umhüllen, ordnet auch uns gewissermaßen Gemeinschaften zu. Die Windel und das Totenhemd, der Talar und das Brautkleid, die Schwesterntracht, die Firmenuniform, der Monteuranzug, sie verraten ja nicht nur, wo wir sind und was wir tun. Sie bestimmen auch mehr oder weniger etwas über unsere Person. Das gilt nun erst recht von jenem himmlischen Stoff, der uns im Ritus der Taufe umhüllt und erfüllt. Gleichsam aus Wasser und Wort wird ein Lichtkleid gewebt, weil wir, so ist das der Wille Gottes, für das Leben geheiligt sind. Wir gehören zur Gemeinde der Heiligen. Das sagen wir im Glaubensbekenntnis. Das Licht der Erleuchtung, die Kraft der Auferstehung gilt uns. Und wir ahnen es schon, natürlich kann man dieses Lichtkleid aus Wasser und Wort, dieses Taufkleid, dass man im Unterschied zu dem, das wir als kleine Babys getragen haben, im Laufe seines Lebens besudeln. Man kann seine Ohren eben immerzu mit gottfernen Stimmen verstopfen. Man kann aus dem Sinn verlieren, was Gott will, und denken, man müsste nur für sich selber da sein. Ihr Lieben, lebendig sein, lebendig bleiben ist noch etwas anderes. Das heißt doch, aus der Kraft dieses Stoffes den Weg durch das Leben gestalten. Den Ruf Gottes, der uns vor allem Bewusstsein erreicht hat, nie mehr vergessen. So beschreiben sich Buße, Umkehr, Erneuerung von innen, mitten im Advent. Viele von euch kennen das Kirchenlied Sonne der Gerechtigkeit. Die zweite Strophe kam mir in den Sinn. Weckt die tote Christenheit aus dem Schlaf der Sicherheit, brich in deiner Kirche an, dass die Welt es sehen kann, erbarm dich, Herr. Und dieser Weckruf sollte uns dann auch wirklich aufwachen lassen, damit der wiederkommende Herr uns nicht überrascht wie ein Dieb in der Nacht. Der Auferstandene sagt es durch Johannes der Gemeinde: Wenn du aber nicht wachen wirst, werde ich kommen wie ein Dieb und du wirst nicht wissen, zu welcher Stunde ich über dich kommen werde. Zumindest die Bewohner von Sardes konnten sich wahrscheinlich noch gut erinnern, dass sie zweimal in der Geschichte erobert worden sind, weil sie das mit dem Wachen vergessen haben. Das ist nicht nur strategisch dumm, das ist auch geistlich sehr gefährlich. Ihr Lieben, wach bleiben im Advent, den Blick eben jetzt nicht abziehen vom Wesentlichen. Bei allem, was uns ständig beschäftigt und gefangen hält, die Ankunft Gottes in dieser Welt erwarten. In Wahrheit ist es nicht wichtig, worum sich in dieser Stadt so vieles dreht, manchmal auch von einer Festivität zur nächsten. Es ist auch nicht wichtig, ob ihr in dieser Stadt Karriere macht und ob ihr in dieser Stadt bei den Leuten angesehen seid. Es ist im Grunde auch nicht wichtig, was die Nachbarn von euch denken und was ihr euren Kindern und Enkeln von euren Leistungen erzählen könnt. Zugespitzt, es ist nicht wichtig, im goldenen Buch der Stadt Iserlohn zu stehen. Aber es ist sehr wichtig, im Buch des Lebens zu stehen. Also eine oder einer von den Menschen zu sein, die zur Bürgerschaft des neuen Jerusalem, zur Stadt Gottes gehören. Und wenn das klar ist, wenn wir das als unsere erste Berufung und Bestimmung erkannt haben, ja, wenn das so ist, dann sollen wir, dürfen wir ganz klar mit aller Fantasie und Tatkraft und viel Gebet der Stadt Bestes suchen und auch unser Bürgerrecht in Iserlohn wahrnehmen. Wie sollte es auch anders sein? Denn Menschen, die Bürgerschaft im Himmel haben, sollten ganz bewusst und aktiv auch Bürger mit Zivilcourage in der Stadt sein, in der sie leben. Und dabei mithelfen, dass diese Stadt menschenfreundlicher wird für alle. Und dass jede und jeder merkt, dass er oder sie dazu beitragen kann. Ich habe im ersten Teil der Predigt diesen Traum ausgemalt, wo ein Mensch vor dem Gericht Gottes erscheint und sagt: Siehe Herr, ich habe deine Gebote beachtet, ich habe nichts Unrechtes, Böses oder Zerstörerisches getan. Herr, meine Hände sind rein. Und wo in diesem Traum Gott antwortet, ohne Zweifel, doch sie sind leer. Liebe Gemeinde, indem wir es zugeben, dass es auch bei uns nicht so hell und klar und leuchtend aussieht, wie wir es nach außen gern demonstrieren. Und dass wir um die Begrenzungen und Schwächen und Fehler und die Schuld eigentlich wissen, die es bei uns gibt. Und dass wir eigentlich vor Gott ja auch nicht mehr vorzuweisen haben als eben unsere leeren Hände und vielleicht auch wie in Sardes die beschmutzten Kleider. Wenn das so anfängt, dann fangen wir doch zugleich auch an, uns nach diesem Taufkleid aus Wasser und Geist für unser Leben auszustrecken. Danach, dass Gott uns neu umhüllt. Neu umfängt mit seiner Liebe und wir spüren, dass wir von ihm her eine Veränderung, ja eine Verwandlung erfahren. Dieses Taufkleid aus Wasser und Geist wird uns dann zum Schutzmantel für allerlei Anfechtungen und zum Arbeitsanzug für vielerlei Hilfe, die wir leisten können. Und zum Festgewand der Freude, wenn wir miteinander singen und beten und Gott preisen. So sollen wir beschenkt werden und verändert werden. Und Umkehr ist eigentlich keine traurige, sondern eine sehr frohmachende Angelegenheit. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. einige Dinge, die ich Ihnen noch mitzuteilen habe. Wir haben in der vergangenen Woche bestattet Karl August Schmadl aus der Prinzenstraße im Alter von 75 Jahren und wir haben Emily Sauer getauft. Lieber Gott, du gehst die Wege mit. Die Wege von dem ersten Mal, wo wir das Licht der Welt erblicken, bis wir die Augen schließen und in dein Reich gehen. Begleite uns auf diesen Wegen und die Menschen, die dabei sind, die Eltern von Emily, die Angehörigen von Karl August Schmadl, dass sie deine Kraft und deine Liebe erfahren. Amen. Wir haben am vergangenen Sonntag, den 2. Advent, in der Kollekte 190,62 Euro gehabt und im Klingelbeutel 176,26 Euro. Heute wollen wir zusammenlegen für die besondere Arbeit evangelischer Schulen in unserer Landeskirche und für die missionarische Bildungsinitiative der Jugendverbände. Gemeint sind damit der CVJM und die christlichen Pfadfinder. Um besondere Projekte zu fördern in Schulen und in diesen Einrichtungen CVJM und Pfadfinderarbeit, christliche Pfadfinderarbeit, die religiöse Dimension der Bildung hervorheben und damit junge Menschen neu ins Fragen bringen, welche Kraft der Glaube hat und wie er sie tragen kann. Dafür wollen wir zusammenlegen. Gott segne Gaben und Geber. Hinweisen möchte ich Sie auf eine Tagung, die ich im Februar in Nordhelle anbiete, Hören in der Stille. Am Ausgang liegen solche ungefähr rosafarbenen, leicht rötlichfarbenen Zettel, die dazu einladen, ein Wochenende, um einmal aus dem ganzen Alltag heraus sich ganz auf Gott auszurichten, ein Stück neu das Atmen, das Loslassen, das Innehalten lernen und sich in die Formen christlicher Meditation einfinden, wie das betrachtende Gebet, die Suche nach dem inneren Raum und das Herzensgebet und so neue Zugänge und Kraftquellen für den eigenen Glauben zu erschließen. Ein solches Wochenende der Stille ist etwas sehr Kostbares und Wertvolles. Man sollte sich sowas eigentlich wenigstens einmal im Jahr gönnen. Ich lade Sie ein, zu überlegen, ob das für Sie dran sein könnte. Jetzt bitte ich erstmal die reiche Schar derer, die schon da stehen, nach vorne zu kommen, angefangen mit unserer Kantorin.
Ich möchte Sie noch herzlich zu zwei Konzerten vor Weihnachten einladen. Das eine heute Nachmittag 17 Uhr am Nussberg, ein Konzert mit dem sehr berühmten und bekannten Organisten Gerd Wachowski. Er spielt wunderbare Improvisationen und auch eigene Kompositionen zu Advents- und Weihnachtsliedern. Und es singt der junge Chor 5 nach 5, heute Nachmittag 17 Uhr. Und am kommenden Samstag, 21. Dezember, führen wir hier mit Kantorei und Kinder- und Jugendkantorei das Weihnachtsoratorium auf. Es gibt noch Restkarten in der Stadtinformation. Herzliche Einladung.
Ich wollte sozusagen abkündigen, dass ich noch Unterstützung suche für die Krabbelgruppe. Die findet immer donnerstags zwischen 9.30 Uhr und 11 Uhr statt. Ich habe das jetzt einige Jahre mit der Susanne Oberle zusammen gemacht und die hört jetzt auf zum Ende des Jahres. Und da bin ich mit ungefähr 10 Müttern und Kindern. Und wenn sich jemand für die Arbeit interessiert, das ist jetzt keine große Sache. Da unterstützt man einfach mit Obstschneiden und vielleicht ein paar Bastelideen oder so. Wer da Interesse hat, der spricht mich an. Danke.
Im Sozialzentrum Lichtblick haben wir es doch geschafft. Haben wir es doch geschafft, für den Heiligabend eine Feier zu organisieren. Es sind 5 Leute zusammengekommen, das hatte ich als Mindestzahl genannt, die einen Abend vorbereiten werden. Und wenn Sie Menschen kennen, die vielleicht an diesem Abend einsam sind, sonst zu Hause, dann melden Sie sich doch einfach bei mir und sagen mir Bescheid. Dann laden wir die ein oder laden Sie selber sie ein und Sie können sich bei uns im Lichtblick melden, dann wissen alle Bescheid.
Diese Feier ist normalerweise immer, stimmt es dort, zwischen dem Gottesdienst, der hier um 18 Uhr stattfindet und dann dem um 23 Uhr oder wie gesagt 22 Uhr ist es dann dort zu Ende. Und das leitet auch gut über auf ein gelbes Blatt, das Sie am Ausgang finden. Und die Gottesdienste der Versöhnungskirchengemeinde vom kommenden Sonntag, den 22.12. bis zum 5. Januar umfasst. Natürlich können Sie auch in den Gemeindebrief schauen, aber wir haben sie mal für Sie auf ein Blatt geschrieben. Und wenn ich es so überblicke, stimmt fast alles, außer dass ich die Christmette um 23 Uhr in der Bauernkirche am Heiligabend nicht allein mache, sondern mit dem Pfarrer Klinkenborg, der die Predigt halten wird. Aber sonst ist das meiste hier drin schon so, dass Sie auf jeden Fall wissen, was Sie an Gottesdiensten im Dezember oder im Beginn des neuen Jahres noch erwartet. Ich darf noch eine Einladung aussprechen. Wir haben heute nicht das klassische Kirchcafé als Angebot, weil der Saal schon anderweitig vorbereitet ist. Das Weihnachtsessen des Mittagstisches ist genauso wie das Eröffnungsessen am Beginn immer des Erntedankfestes ein festlicher Akt, zu dem wir neben den Menschen, die traditionell gerne zum Mittagstisch kommen, auch Sie als Gemeinde herzlich einladen. Wenn Sie also sagen, ich habe ja noch gar nichts vor heute Mittag und ich wollte doch immer mal, wie war das in meiner Predigt, wenn ich in den Gottesdienst komme, wenigstens zum Mittagessen eingeladen werden. Die Möglichkeit ist da, der Mittagstisch lädt dazu ein, kommen Sie ruhig dazu. Und Damen des Mittagstisches, es ist ein rundes Team, evangelisch, katholisch, muslimisch, die miteinander diese Mittagstischzeiten montags und donnerstags in unserem Lutherhaus gestalten. Und drei von den Damen aus den beiden christlichen Gruppen, evangelisch-katholisch, werden jetzt gleich noch beim Fürbittengebet mitwirken. Wir werden jetzt aber erst das Lied Nummer 18 singen.
Seht, die gute Zeit ist nah. Wir singen bitte die erste Strophe einmal gemeinsam und dann noch einmal von vorne die erste und die zweite Strophe dann im Kanon. Wer mag, singt einfach die Ostinatos unten, Halleluja, aber ansonsten erste Strophe einmal gemeinsam und dann von vorne im Kanon.
Lasst uns miteinander beten. Ich bitte Sie, dass wir in das Fürbittengebet jeweils Einruf einstimmen mit dem gesungenen Kyrie aus Thesee.
Lieber Vater, du kennst unsere Werke und dennoch weist du uns nicht ab. Du kennst unsere Angst, deine Ankunft so ernst zu nehmen, dass sich unser Leben wirklich verändert. Wir feiern lieber jedes Jahr Advent, als dass dein Advent uns einlädt, ein Fest der Umkehr zu feiern. Du machst es uns neu bewusst, wir dürfen wach werden und die stärken, die nicht weiter wissen. Wir dürfen uns erinnern an das, was du uns schon längst geschenkt hast, es festhalten und umkehren zu dir. Wir rufen zu dir.
Wir bitten dich für die Menschen, denen das Schwarz der Trauer näher ist als ein weißes Gewand, dass sie sich nicht in dunklen Gefühlen verlieren, sondern immer wieder etwas von dem Licht der Hoffnung entdecken können, das mit dem Stern von Bethlehem über dieser Welt aufgegangen ist. Wir rufen zu dir.
Wir bitten dich für die Menschen, die in diesen Festtagen die Nähe anderer suchen und nicht allein am Tisch sitzen möchten. Lass das Weihnachtsessen des Mittagstisches ihnen Freude und Ermutigung schenken, weil wir uns von Mensch zu Mensch begegnen und miteinander feiern dürfen. Wir rufen zu dir.
Wir bitten dich für die Menschen, denen das Geld fehlt, um sich und andere zu beschenken, die mitten unter uns spüren, was Armut bedeutet. Lass sie nicht den Eindruck haben, dass sie keinen Wert haben, wenn sie nicht mithalten können. Lass die Menschen finden, die mit ihnen teilen und sie zu sich einladen in den Festtagen. Wir rufen zu dir.
Wir rufen zu dir für die, denen der Alltag jetzt schwer zusetzt. Hausfrauen, die noch vieles vorbereiten wollen. Verkäuferinnen und Postboten, die jetzt besonders im Stress sind. Und für alle, die dich beim Einkaufsbummel nicht finden können und in dem Festtagsglanz unserer Stadt. Gib uns ein Innehalten und Atem holen, dass wir Frieden bei dir finden können. Wir rufen zu dir.
Wir bitten dich für diese, unsere Gemeinde in Iserlohn, dass wir uns von dem Weckruf, der an Sardes erging, auch wecken lassen, uns bewegen und erinnern und bewahren und zur Umkehr führen lassen. Mache uns zu einer Gemeinde, die bereit ist, eine Vorhut des Reiches Gottes zu sein in dieser Stadt. Mache uns zu einer Gemeinde, die mit Worten und Taten alle einlädt, von deinem Kommen her und auf dein Kommen hinzuleben. Wir rufen zu dir. Wir beten gemeinsam. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden.
Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Lasst euch den Segen Gottes zusprechen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lässt sein Angesicht leuchten über dir und ist dir gnädig. Der Herr erhebt sein Angesicht auf dich und gibt dir seinen Frieden.
Amen. Amen.
Nummer 19.